Tagesinfo
von Radio Dreieckland.
Ihr hört das Tagesinfo vom 13. Mai 1993.
Guten Tag zum 13. Mai. Die Stühle in Bonn und in Hessen und weiß ich wo stehen offensichtlich relativ locker und die Umzugssachen haben es in sich. Damit zur Programmübersicht über das, was heute hier bei Radio Dreieckland im Info zu hören ist. Ein paar Kurzmeldungen und dann mit einigen Beiträgen.
Ja, als erster Beitrag, Eltern melden sich zu Wort über die Streichung von Kleinklassen in Gerzarten.
Dann geht's weiter. Die Stadt scheint pleite zu sein und strebt einen Haufen von Kürzungen an. Irgendwo ist ein Loch von 57 Millionen.
Jugendprojekt bei Radio Dreieckland. Wir haben ein Interview mit Christiane, die Koordinatorin dieses Projekts, gemacht.
Morgen ist ein Prozess vor dem Amtsgericht wegen eines Besuchs eines Leiters im Regierungspräsidium. Anlass ist das Bezirkssammellager in Freiburg gewesen.
Und zurzeit bereitet die Bundesregierung den bewaffneten Einsatz in Somalia vor. Morgen wird ein kleiner Voraustrupp unterwegs sein. Das betrifft vor allen Dingen, wenn der Haupttrupp wahrscheinlich im Juni, Juli unterwegs ist, auch die Zivildienstleistenden in der BRD. Deswegen rufen sie nämlich zu einem Streik auf, genau an dem Tag, den sie den Tag S nennen, an dem die Truppen nach Somalia geschickt werden. Wir haben ein Interview geführt mit jemandem, der an der Vorbereitung des Streiks beteiligt ist.
Noch ein Prozess in Stuttgart-Stammheim, der am 24. Mai dieses Jahres beginnen wird gegen jemanden aus der RAF.
Und dann noch zwei internationale Beiträge. Einer geht um Jugoslawien. Gestern war der Mitherausgeber der oppositionellen Belgrader Zeitung Fremje in Freiburg. Er hat uns erzählt, was die Fremje macht und wie er die Chancen der Opposition in Jugoslawien einschätzt. Und zu guter Letzt die aktuelle Situation zu Italien. Dort haben wir ein Interview mit einer Mitarbeiterin der Italien-Redaktion von Radio Dreieckland geführt.
All dies soll in den nächsten 60 Minuten reinpassen und telefonisch sind wir auch noch zu erreichen unter der Nummer 0761 31 028. Na, dann mal los.
Guatemala. Guatemaltekinnen protestieren gegen die Machenschaften der traditionellen Parteien und der Regierung. Die jüngste Runde der Friedensverhandlungen zwischen der Guerilla und der Regierung Guatemalas ist am Wochenende in Mexiko-Stadt ergebnislos abgebrochen worden. Die Regierung will die Guerilla-Bewegung URNG dazu zwingen, die sofortige Festlegung eines Waffenstillstandstermins zu akzeptieren. Wiederum, die Guatemaltekinnen ignorierten die Wahlen. Wie die oberste Wahlkommission Guatemalas am Sonntagabend nach Schließung der Wahllokale mitteilte, gingen nach ersten Schätzungen bis zu 70% der rund 1,5 Millionen Wahlberechtigten bei den Kommunalwahlen nicht zu den Urnen. Politische Beobachter werteten das Ergebnis als Protest gegen die großen traditionellen Parteien des Landes. Peru. Drei Anarchisten wurden während eines Gefängnisbesuchs bei einem politischen Gefangenen verhaftet. Die drei Anarchisten besuchten Andrés Villaverde als Teil ihrer Unterstützungstätigkeit für politische Gefangene und in Verbindung mit der internationalen Kampagne zur Freilassung von Andrés Villaverde. Die Kampagne wird koordiniert durch das Love and Rage Netzwerk in den USA unter Beteiligung von Gruppen und Einzelpersonen in über einem Dutzend Ländern. Diese Kampagne setzt sich ein für die sofortige Freilassung von Andrés Villaverde, der ohne Gerichtsverfahren seit Oktober 1993 in Haft sitzt. Er sieht einer haltlosen Anklage wegen terroristischer Vergehen entgegen und sitzt als politischer Gefangenen im Castro-Gefängnis ein. Es steht zu vermuten, dass die jüngsten Verhaftungen einer Reaktion der peruanischen Regierung auf dieses internationalen Echo und den damit erzeugten politischen Druck darstellen. Die Gruppe, die Reaktion und die Aktionen koordiniert, bietet um sofortige Unterstützung, was eigentlich lebenswichtig ist.
Der Hauptvorstand der IG Metall hat heute Nachmittag beschlossen, die Streiks auf die gesamten neuen Bundesländer auszudehnen. Hintergrund war die breite Zustimmung der Metallarbeiter in den neuen Bundesländern bei den gestrigen Urabstimmungen. Ein Aussetzen der Streikaktion wegen der heute beginnenden Verhandlungen in Dresden unter Vorsitz von Sachsens Ministerpräsident Biedenkopf zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer haben die Metallarbeiter von vornherein ausgeschlossen. Einen großen Anschub bekam die Aktion der Metallarbeiter im Osten durch die breite Unterstützung des Aktionstages, der gestern auf Aufruf von DGB und IG Metall in dem gesamten Bundesgebiet stattgefunden hatten. Mehrere 10.000 Metallarbeiter beteiligten sich an den verschiedenen Aktionen, Streiks, Warnstreiks im gesamten Bundesgebiet. Die politische Klasse in der BRD schätzt offenbar die Streiks für sie als sehr unangenehm ein, weswegen sie heute eine Sondersitzung im Parlament einberufen hat. Es ging dort um dieses Vorgehen der Kapitalisten, die Tarifautonomie zu schleifen. Ein düsteres und gefährliches Bild für die Abgeordneten entwarf dabei Rudolf Dressler, Vorsitzender der Arbeitnehmerorganisation innerhalb der SPD.
Ich will daran erinnern, dass in gewerkschaftlichen Kreisen nicht nur ein Satz die Runde macht, der lautet, was lange gärt, wird endlich Wut. Diese Wut ist das Ergebnis ständiger Tretereien und Sticheleien gegen diejenigen, die im Rahmen der Tarifautonomie Verantwortung übernommen haben. Für mich ist das fortwährende Anfeinden und Bekritteln turnusmäßiger gewerkschaftlicher Arbeit ein ständiges lauerndes Infragestellen gewerkschaftlicher Rechtspositionen das erste aufschlussreiche Indiz, dass Teile von Politik, von Unternehmertum sowie der Medien die Tarifautonomie immer noch für eine Bedrohung und für einen Fremdkörper in der sozialen Marktwirtschaft halten.
Zum Zwecke der Sicherung gerade dieser gesetzlichen Tarifautonomie hat die SPD auch einen Antrag im Bundestag eingebracht, der in der laufenden Debatte noch abgehandelt werden sollte. Dass es in diesen Tarifauseinandersetzungen in der Tat nicht nur um irgendwelche Lohnprozente geht, wurde in den letzten Wochen ja schon vielfältig deutlich. Die Arbeitgeber sind drauf und dran, eben ihre soziale Marktwirtschaft zu schaffen, die sie eigentlich schon längst wollen. Um gegen dieses Vorhaben der Arbeitgeber massiv vorzugehen, ist in der SPD noch viel zu geringer Widerstand entwickelt. Hier muss noch einiges getan werden. Wie die IG Metall die Situation derzeit einschätzt, welche Ursachen, welche Auswirkungen diese Kämpfe zurzeit haben, wird an einem kleinen Zitat von Hasse Düffel, zuständigem Bezirksleiter der IG Metall in den neuen Bundesländern, deutlich, dass er heute der Presse gegeben hat.
Dieser Streik geht ja um Grundsätzliches. Er geht auch nicht nur um Ostdeutschland, er geht auch um die zukünftige Tarifpolitik in Westdeutschland.
Und Tarifpolitik heißt, diese Auseinandersetzung ist, bleibt und wird wichtig werden. Die Linke muss sich entsprechend dazu verhalten und sich überlegen, wie sie jetzt auf diese Auseinandersetzungen eingehen wird, damit sie überhaupt noch einen Stand in diesem Lande haben wird.
Ihr hört das Tagesinfo vom 13. Mai 1993.
Es ist sehr einfach, entweder gegen die Kredite, das können wir nicht machen, oder wir machen Einnahmeverbesserung, das heißt Steuern, das können wir auch nicht, also müssen wir kürzen. Wir müssen kürzen, wir müssen hier uns darüber jetzt sehr gründlich Gedanken machen.
Nun ist es auch bei der Stadt Freiburg soweit. Was in Mannheim schon passierte, in Stuttgart, in Ulm oder auch in Pforzheim, die Stadt ist pleite. Allerdings ist die Stadt in Gestalt ihres Oberbürgermeisters in der Lage zu erkennen, woher denn die Pleite kommt. Die Ursachen seien nicht hausgemacht, sondern kommen von außen. Und das hänge mit der deutschen Wiedervereinigung zusammen, die der Oberbürgermeister natürlich begrüßt und nach wie vor für sinnvoll erachtet. Trotzdem wird's teuer. 57 Millionen im Doppelhaushalt 93-94 sind in der Stadt Freiburg zu ersetzen. Irgendwo müssen sie hergeholt werden. Auf die Frage, wo sie denn hergeholt werden, ist der Oberbürgermeister natürlich mit gutem Rat zur Stelle. Bei der B31 zu kürzen? Nein. Bei der KTS zu kürzen?
Da kann ich nur sagen, wir können alles abbrechen. Eine Bauruine machen, damit werden die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Stadt sich weiter verschlechtern. Und es kommt darauf an, dass wir jetzt es fertigbringen, diese begonnenen Maßnahmen auch zu Ende zu bringen, dass wir die Wirtschaftskraft der Stadt insgesamt stärken und dass wir nur auf diese Weise letztlich das Gesamtpaket und das Gelingen der Erhaltung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Stadt zu bewahren. Oder um ein anderes Beispiel zu geben, ich habe das nur die KTS gedacht, weil die ja immer das billigste Beispiel ist, und wenn keinem mehr was einfällt, bringt er die Argumentation. Wenn wir Gewerbeflächen zu erschließen in der Lage sind, dann ist es für die Stadt nicht nur die Möglichkeit, jetzt die Flächen zu verkaufen, sondern es ist...
Hören wir da Rieselfeld oder das Flughafengebiet an der Hermann-Mitt-Straße? Wer weiß. Jedenfalls ist der Oberbürgermeister Böhme aus Freiburg guten Mutes, dass sein bisheriger Kurs fortgeführt werden kann. Dazu eben auch die B31 Ost.
Sie wissen, dass ich mich unendlich angestrengt habe, in den letzten 10 Jahren diese Rahmenbedingungen zu verbessern. Dazu zähle ich natürlich auch die B31 Ost.
Also die darf nicht scheitern, daran darf die Politik der Stadt nicht zugrunde gehen. Ein ganz anderes Ding hat der Oberbürgermeister auch noch ausgemacht, den Bahnhof.
Dass wir den Bahnhof, diese Nuckelpinne verändern und eine wirkliche Eingangssituation schaffen als Dienstleistungsstadt von Freiburg, dass wir diesen neuen Stadtteil bauen, die Wohnungsnot beseitigen oder helfen, dass wir neue Einwohner hier ansiedeln können, dass am Flugplatz die 15. Fakultät kommt. All das ist eine Einheit und muss gesehen werden und kann eben nicht nur segmenthaft jetzt auf der Einsparungsseite sein, sondern das Ganze gehört zusammen.
Zusammen gehören offensichtlich auch die Kürzungen. Dort sollen zum Beispiel bei allen Dienststellen Sachaufwendungen gestrichen werden, Zuschüsse an sogenannte Dritte sollen gestrichen werden, pauschale Kürzungen bei Gebäudebewirtschaftung und der Bauunterhaltung sind geplant, Kürzungen der Ausgaben auch für die Straßenunterhaltung und die Personalkosten sollen durch Verlängerung der Wiederbesetzungssperre von 3 auf 6 Monate auch gestreckt werden. Soll auch bei der Unterbringung von Bürgerkriegsflüchtlingen gespart werden?
Die Kollegen sind an mich herangetreten gestern oder vorgestern.
Na, wann war es denn?
Vorgestern haben gesagt, du, Rolf Böhme als Freiburg, mach da mit. Wir haben das abgelehnt. Wir machen diese Sache nicht. Wir appellieren an das Land und an den Bund, dass er uns da hilft. Aber wir sind nicht bereit gewesen, diese Dinge mitzumachen.
Ganz zur Hilfe bei den Kürzungen der Stadt kommt dort ein Gesetz, was in Bonn derzeit schon verabschiedet worden ist für Flüchtlinge.
Bewerber kürzt, ist ein Bundesgesetz. Und dieses Bundesgesetz wird verminderte Leistungen zur Verfügung haben und damit auch verminderte Kosten. Und diese Kosten sind hier eingespart.
Für die weiteren Kürzungen sind nun also alle Mittel vorhanden und die Fronten eröffnet. Am 25. Mai im Gemeinderat soll dann diskutiert werden. Vorher wird man sich kräftig schlagen.
Dann die CDU wird das sagen, also für was brauchen wir ein AAK? Und die Grünen werden sagen, Rot-Grün werden sagen, zu was brauchen wir Straßen? Und der politische Verteilungskampf wird jetzt beginnen.
Eine Geschichte, die offensichtlich klar ist und etwa 10 Millionen Mark im nächsten Jahr bringen soll, ist die Erhöhung der Grundsteuer auf 500%. Das heißt, auf Deutsch ausgedrückt, es wird Mieterhöhungen geben, nicht nur bei den städtischen Wohnungen, sondern auch bei den privaten Wohnungseigentümern. Eine besonders populäre Kürzung oder Kosteneinsparung wird immer erwähnt dann, wenn es um die Gehälter in den obersten Verwaltungsetagen der Stadt Freiburg geht. Aber da ist Oberbürgermeister Böhme ganz anderer Meinung.
Ich fühle mich nicht überbezahlt, tut mir furchtbar leid, wenn Sie die sehe ich nicht als ein praktisches, das sind populistische Dinge. Wir kommen hier jetzt nicht mit Schau weiter, sondern mit maßgeblichen und konkreten Vorschlägen, nicht mit.
Das wird also als Showgeschichte abgetan und damit würde man überhaupt nicht weiterkommen.
Mit Symbolen gegen die Politiker kommen sie nicht weiter, sondern die Politiker sollen eine ordentliche Arbeit leisten. Und ich mache meinen Job ordentlich, das versuche ich zu machen.
Mit Symbolen kommt man gegen die Politiker also nicht weiter, sondern die sollen ihre Arbeit endlich mal ordentlich machen. Wovon der Stadtobere aus Freiburg, wie kann es anders sein, natürlich zutiefst überzeugt ist. Aber etwas Richtiges hatte dieser Spruch schon. Mit Symbolen kommt man wirklich nicht weiter. Am 26. Mai wird erstmal im Gemeinderat aufeinander eingehackt, wobei wir den Grünen zutrauen, dass sie auch die nächste Mieterhöhung in der Stadt Freiburg klaglos hinnehmen oder gar ihre eigenen Kürzungsvorschläge zum Besten geben. Aber vielleicht kürzen sie auch ihre Sitzungsgelder.
Nächsten Sonntag um 16 Uhr findet die erste Sendung von Jugendlichen aus dem Markgräfer Land statt. In ihrer einstündigen Sendung beschäftigen sie sich mit den Jugendzentren in der Region, in unserer Region. Das Projekt, es ist ein neues Projekt und begann schon im Januar dieses Jahres. Im Rahmen dieses Projektes wird es Jugendlichen in der Region ermöglicht, Radiosendungen selber zu stellen. Es soll ein öffentliches Forum entstehen, in dem Jugendlichen Themen und Musik, die sie interessieren und ihnen Spaß machen, senden können. Die Frage an dich, Christiane. Die Christiane besucht uns heute hier und Christiane ist zusammen mit Matthias die Leiterin, die Koordinatorin dieses Projektes. Christiane, kannst du uns ein bisschen erzählen, was ist in dieses Projekt so wichtig, so neu, wie viele Leute ihr seid, welche Leute möchtet ihr ansprechen?
Ja, viele Fragen auf einmal. So Fernziel des Projektes ist es, Ortsjugendredaktionen aufzubauen, die halt Sendungen selber eigenständig, ehrenamtlich und kontinuierlich gestalten, die dann hier bei Radio Dreieckland ausgestrahlt werden. Dieses ganze Projekt ist auf 2 Jahre angesetzt und deswegen denken wir so in den 2 Jahren ist irgendwie so das Fernziel, dass vielleicht für so Redaktionen eine Selbstständigkeit erreicht wird, schon irgendwie realistisch. Also es soll dann irgendwie so abgehen im Idealfall, dass halt dann die Ortsjugendredaktionen auch eine Gelegenheit haben, hier in dem RDL-Programm, alltäglichen, regulären RDL-Programm halt unterzuschlüpfen. Ja, zusätzlich zu diesen Jugendredaktionen, die halt eben kontinuierlich und häufig senden, soll zudem halt noch ermöglicht werden, in anderen Orten auch so einmalige oder ja von Zeit zu Zeit halt so unabhängig ohne so einen bestimmten Ablauf Sendungen zu machen. Mhm. Wobei eben im Moment ist ja die Anfangsphase eben, das Projekt hat erst im Januar angefangen, wir den Schwerpunkt erstmal auf diese kontinuierlich arbeitende Sache legen und da auch erstmal nur in einem Ort anfangen wollen.
Und das ist jetzt erstmal Staufen.
Aus Staufen haben wir gedacht, also wir haben vor allem Jugendliche aus Staufen angesprochen. Letztendlich ist es aber mehr so eine Markgräfler-Gruppe geworden. Es kommen ziemlich viele dann noch aus Heidersheim, Hausen, Bad Krozingen und so Sulzburg, so die Käfer drumherum noch. Mhm.
Und welcher ist der Unterschied zu der Radio Juventud, die bis jetzt im Radio etabliert und existiert hat?
Also Unterschied ist einmal halt, sie kommen nicht aus Freiburg, sie gehen größtenteils auch nicht hier in Freiburg auf die Schule, sondern sie haben ihren Alltag in einer kleineren Gemeinde. Und das ist halt insofern anders, es gibt andere Angebote für Jugendliche, es herrscht vielleicht, je nachdem, ein anderes Klima auch und einfach denke ich, der Alltag ist halt auch anders und die Situation ist anders, weil es sind halt weniger Angebote, die Jugendlichen müssen irgendwie eher schauen, oder das, was sie haben, irgendwie eher schauen, dass sie es schützen und dass sie dafür eben kämpfen, wie eben, ja, dass es nicht verloren geht, weil es gibt nicht so viele Alternativen. Und so in dem Zusammenhang, denke ich, steht auch ein bisschen die Sendung am Sonntag. Es geht da eben um die Jugendräume im Markgräflerland, so Vorstellungen. Und es gibt da auch Schwierigkeiten mit Schließungen und so weiter, dass das ein bisschen öffentlich gemacht wird und sie irgendwie dadurch auch ja, so die Chance erhalten, vielleicht irgendwie in ihrem Ort dann auch was zu bewirken. Also über dieses Medium, dadurch, dass sie auch eben Interviews, die dann ausgestrahlt werden, mit Bürgern machen, mit auch Bürgermeister oder halt Leute vom Gemeinderat, dass da irgendwie ja Möglichkeit, mehr Druck zu machen, öffentlichen Druck zu machen und so eben ihre Interessen einmal ja zu sagen, öffentlich zu machen für ein großes, ja, für ein großes Publikum eigentlich. Also das bietet halt das so Medium Radio eigentlich, ein großes Publikum, wenn man einschaltet. Ja, sowas.
Okay, also diejenigen, die mitmachen möchten, dann können sie sich bei dir melden, ne?
Ja, ganz genau, ja. Okay. Einfach hier bei Radio Dreiklang hinschreiben oder anrufen und Christiane oder Matthias, Jugendprojekt.
Okay, vielen Dank, Christiane. Bitte.
Ihr hört das Tagesinfo vom 13. Mai 1993.
Prozess vor dem Amtsgericht in Freiburg, Saal 3, 8.15 Uhr, am Freitag, den 14. Mai. Es geht um Hausfriedensbruch im Regierungspräsidium oder um einen einfachen Besuch beim Leiter des Referats 18, das sich mit dem eigenartigen Thema der Eingliederung befassen soll. Da es sich aber auch um das Thema Asyl oder eher Asylverweigerung handelt, bekommt auch dieser Prozess eine besondere Qualität. Und hinter diesem Thema stecken noch andere Details. Als am 22.06. des letzten Jahres im Referat 18 im Regierungspräsidium in der Günterstalstraße, einer Außenstelle, ein paar Leute, die dort Beschäftigten zu einer Diskussion über ihre Arbeit auffordern wollten und vorsorglich mit Stacheldraht umwickelte Kugelschreiber zum Unterschreiben einer eventuellen Kündigung mitbrachten, da wussten offenbar die Angestellten nicht so recht, wie sie damit umgehen sollten. Gleichzeitig nicht so richtig umzugehen, wussten die schnell herbeigeeilten Bullen mit der Angelegenheit. Zwar schienen sie schon im Vorfeld einen Tipp bekommen zu haben, weshalb wohl ein Zivilbulle schon in den Amtsräumen der Dinge harrten, die da kommen sollten, aber in der Stunde der Not war nicht klar, ob die Besucher und Besucherinnen nun das Feld verlassen sollten oder in den herrschaftlichen Räumlichkeiten noch verbleiben sollten. Es ist völlig strittig, ob hier der Hausfrieden überhaupt hätte gebrochen werden können, wenn er nicht schon vorher durch die Arbeit dieses Referates, nämlich den Aufbau des Bezirkssammellagers zu organisieren, auf gravierendste Weise gebrochen worden war. Heißt doch das Referat Eingliederung und nicht etwa Kasernierung oder Abschiebung. Aber sowas soll es in Ämtern ja häufiger geben. Ein anderes Geheimnis bleibt bislang, ob die Angaben des Regierungspräsidiums, die sie bislang in anderen Prozessen vorgetragen haben, überhaupt einen Wahrheitsgehalt haben. Sie sprachen dort von einem sogenannten Strategiepapier des Flüchtlingsrats Karlsruhe, in dem Aktivitäten gegen das Bezirkssammelwesen schon deutlich angekündigt worden seien. Und so merkwürdig diese dunkle Ankündigung schon ist, umso fragwürdiger ist die Informationspolitik der Behörden. Es hat den starken Anschein, als sei ihnen einer der vor knapp einem Jahr aufgeflogenen Spitzel in der Szene zu Hilfe geeilt und habe ihnen die dubiosen Infos gesteckt, mit denen sie jetzt vor und in den Prozessen hausieren gehen. Ob sich all dies in den anstehenden Prozessen vor dem Amtsgericht klären lässt, ist natürlich fraglich. Richtig ist aber, dass der erste Prozess gleich am Freitag, den 14. um 8.15 Uhr vor dem Amtsgericht anläuft und weitere in dieser Sache noch folgen sollen, weitere Prozesse. Richtig ist aber auch, dass das Referat 18 im Regierungspräsidium die Zuständigkeit hat für die Einrichtung des Bezirkssammellagers und dass der vor einem Jahr zuständige Leiter Eierich inzwischen die Versetzung in eine andere Abteilung erreicht hat und dass die heutige zuständige Person für die Internierung von Flüchtlingen sich in vielen entscheidenden Punkten an nichts erinnern will. Als sie am letzten Montag zum Beispiel über die Unterbringung der Flüchtlinge in einem anderen Prozess vor Gericht aussagen sollte, zum Beispiel wie die Verpflegung gewährleistet sei und dass in der Kaserne für eine menschenwürdige Unterbringung gesorgt wäre, da hatte sie nur eine Allerweltsformel parat, wusste auf jegliche konkrete Frage aber wirklich keine Antwort, die irgendetwas hätte erhellen können. Da fragt sich eigentlich, warum ihr Erinnerungsvermögen was die tägliche Arbeit betrifft, so schlecht ist, sie aber in Sachen Strafantrag und Strafverfolgung der Kritik über Details Kenntnisse vorgibt zu wissen, die eher den Anschein erwecken, als sei hier im Nachhinein eine Story zusammengeschustert worden, die vorher nicht nied- und nagelfest war. So ähnlich wird es dann vermutlich in den anstehenden Prozessen sich auch abspielen. Der Besuch im Referat 18 im Regierungspräsidium sollte der kritischen Würdigung der dort geleisteten menschenunwürdigen Arbeit dienen. Für die Strafverfolgung glatter Hausfriedensbruch, für andere freie Meinungsäußerung. Am 14.05. 8.15 Uhr im Amtsgericht, Saal 3.
Auf leisen Sohlen schreitet die Bundesregierung zur gewollten neuen außenpolitischen Größe. Die Bundeswehr hat gestern in aller Stille die ersten 3 Transportmaschinen Material zum UN-Einsatz nach Somalia geschickt. Wie es hieß, soll am Freitag das erste Vorauskommando mit 45 Mann in das ostafrikanische Land starten. Nächste Woche sollen weitere 100 Soldaten folgen. Das Hauptkommando soll dann per Schiff nach Somalia verlegt werden, mit der Einsatzbereitschaft des ganzen Kontingents von insgesamt 1640 Soldaten ist einen Monat später zu rechnen. Entgegen den ersten Plänen liegt das Einsatzgebiet für die Bundeswehr nicht im Norden Somalias, in der Nähe der Stadt Bosaso. Stattdessen werden die deutschen Truppen rund 300 Kilometer nordwestlich von Mogadischu in der Nähe von Beled UN ihren Dienst schieben. Hauptaufgabe soll dann sein, die UNO-Truppen bei der Friedenssicherung logistische Unterstützung zu leisten. Zur Begründung habe das UNO-Generalsekretariat angeführt, dass eine Stationierung der Bundeswehrsoldaten im Zentrum der Friedenstruppen letztlich doch am sichersten wäre. Die UNO-Truppen verfügen nicht über schnelle Eingreifverbände, die notfalls den Bundeswehreinheiten im Nordosten von Somalia rasch zu Hilfe kommen könnten. Gegen diesen militärischen Einsatz entfaltet sich nun der Widerstand. Die Selbstorganisation der Zivildienstleisteten ruft zu dem sogenannten Tag S, nämlich dann, wenn das Hauptkontingent der Bundeswehr nach Somalia ausrückt, zu einem Streik aller Zivildienstleistenden auf. In Zusammenarbeit mit verschiedenen Organisationen wird jetzt an dem Aufruf und an eine Vorbereitung für den Streik und weiteren Aktionen gearbeitet. Wir haben zu genaueren Informationen mit Martin Handke von der Kampagne gegen Wehrpflicht, Zwangsdienste und Militär aus Berlin gesprochen. Was habt ihr für den Tag S geplant?
Der Streik wird so aussehen, praktisch, dass es erstmal eine eintägige Arbeitsniederlegung ist und dass sich dann diese in der jeweiligen Stadt, also wo das stattfindet, die streikenden Zivildienstleistenden eben treffen und nochmal eine politische Informationsveranstaltung eben zu diesen Somalia-Einsätzen durchführen praktisch. Wir planen auch am Tag S, so nennen wir das hier, eben zumindest in Berlin, wir hoffen auch, dass das später bundesweit ist, eben vielfältige Aktionen eben hier, einmal eben Demonstrationen und sogenannte War-Ins auf dem Kurfürstendamm hier in Berlin und hoffen, dass da sich auch noch andere Städte anschließen, so dass praktisch so ein ganzes Begleitprogramm zu diesen mit Medienspektakel inszenierten eben Ausrücken der Bundeswehr stattfindet.
Mit welcher Begründung ziehen die Zivildienstleistenden gegen den Einsatz der Bundeswehr in aller Welt?
Also dazu ist zu sagen, dass eben die Auslandseinsätze der Bundeswehr eben auch für die Zivildienstleistenden ganz direkt die Gefahr nach sich ziehen, dass sie eben nicht nur mehr theoretisch militärisch verplant werden, sondern dass, wenn es da praktisch zu Todesfällen oder Verletzten kommt, dass sie dann auch ganz aktiv hier an der Heimatfront sozusagen militärtechnisch einsetzbar sind, entweder indem halt verletzte Soldaten in ihre Krankenhäuser eingeliefert werden oder indem im Extremfall sogar eben Sanitätsdienste als Hilfsdienste eben dem der Bundeswehr beigeordnet werden können. Also es ist nicht mehr was ich praktisch in der Theorie abspielt, die militärische Verplanung, sondern ist zunehmend näher gerückt. Insofern haben sich auch jetzt etliche Zivildienstleistende auch für diesen Streik ausgesprochen, um eben nochmal zu zeigen, dass trotz, dass man diesem Zwangsdienst gefolgt ist, man eben sein Recht auf politische Meinungsäußerung und Willensäußerung wahrnimmt und dass man halt nicht gewillt ist, also militärische Hand- und Spanndienste für die Bundeswehr zu leisten.
Die Vorbereitungen für den Tag S sind also intensiv am Laufen. Zurzeit wird ein Aufruf vorbereitet, der dann rumgeschickt wird, unter dem man dann drunter stehen kann, um halt seinen Protest dagegen auszudrücken. Wenn man sich genauer erkundigen will, sollte man sich an die dann nachfolgende Adresse wenden, die wir von Martin Handke durchgespielt bekommen haben.
Telefon 030, also Berlin jetzt, und dann die 615 00 531, und zwar montags bis freitags 10 bis 18 Uhr.
Wem es zu schnell ging, jederzeit kann man hier bei Radio Dreieckland anrufen und die Telefonnummer und die Adresse der Organisation des Streikes erfahren. Darauf hinweisen möchte ich noch, dass am Samstag, 15. Mai, also übermorgen, der Tag der Kriegsdienstverweigerer stattfindet, der internationale Tag der Kriegsdienstverweigerer mit verschiedenen Aktionen in allen möglichen Ländern, so auch hier in Freiburg.
Ihr hört das Tagesinfo vom 13. Mai 1993.
Ja, unser Beitrag, der eigentlich als erste angekündigt war, hat sich ein kleines bisschen verschoben. Und aber kommen wir jetzt zum Thema. Streichung von kleinen Klassen in Gerzarten. Eltern melden sich zu Wort. Hier im Studio ist Sabine. Sabine hat eine Tochter, die gerade von diesen Maßnahmen betroffen worden ist. Guten Tag, Sabine.
Guten Tag.
Kannst du uns vielleicht ein bisschen über die Situation erzählen?
Zuerst möchte ich mal sagen, dass ich es ganz toll finde, hier so in aller Öffentlichkeit was sagen zu dürfen. Also es scheint mir, als ob in unserem Schulsystem der Wurm wäre. Vor nicht allzu langer Zeit rühmte sich Freiburg mit der Einführung von Französischunterricht in unseren Grundschulen. Toll, spielerisch begegnen die Kindern der Fremdsprache, treffen sich mit den französischen Partnerschülern und Schülerinnen und erfahren so Lust und Freude an einer neuen Sprache. Nach der 4. Klasse heißt es Schulwechsel. Aufregung, Tränen, Freude, Schulbesuche, Auswahl einer geeigneten Schule, möglichst wohnortnah natürlich, und die Freunde, Freundinnen sollen natürlich auch zusammenbleiben. Eine schwierige Zeit der Entscheidung. Ende April endlich kommt die Anmeldung. Toll, unsere Kinder sollen weiterhin Französisch machen. Wir melden sie am Gymnasium in Kirchzarten an, das Französisch als erste Fremdsprache anbietet. Natürlich werden gleich Bedenken angemeldet wegen der neuen Gesetzeseinführung. Nun ja, wir hoffen. Die Kinder haben sich darauf eingestellt, schmieden Pläne mit ihren zukünftigen Schulfreundinnen und freuen sich auf den Neubeginn. Die Anmeldebestätigung kommt, die Freude ist besiegelt. Ein paar Tage später flattert ein Brief ins Haus. Aus Spargründen und wegen neuer Gesetzesvorgaben kann unsere Schule leider keine Französischklasse einrichten. Erst ab 16 Schülern ist dies nun möglich, und in Kirchzarten haben sich nur 7 angemeldet. Wiederum Aufregung, Tränen, Enttäuschung, was nun? Frust. Rundruf, welches Gymnasium bietet Französisch an? Die 4 Gymnasien in der Nähe nicht. Erstaunen, Entsetzen. Nur ein Gymnasium in Freiburg bietet es überhaupt noch an. Wollen wir das unserem Kind antun? Weite Fahrtwege, Umsteigen, zu Fuß nochmals 10 bis 15 Minuten, fremde Umgebung, keine Freunde, Schulfreundinnen. Nun packt uns doch der Zorn. Wehren wir uns. Anruf beim Kultusministerium in Stuttgart. Ein freundlicher Herr geht auf alle Fragen ein und findet für alles eine Erklärung. Was für uns bleibt? Eine ordentliche Telefonrechnung und noch weniger Verständnis für eine solche Entscheidung. Sagte er nicht, dass man ja schließlich für ein paar Kinder keine Klasse einrichten könne? Das wäre gegenüber den großen Klassen, die mit Englisch beginnen, ungerecht. Seine Antwort auf meinen Hinweis, dass diese Situation gegen das Grundrecht der Chancengleichheit verstoße. Letztes Jahr war das wohl noch möglich, dieses Jahr nicht mehr. Liegen unserem öffentlichen Schulsystem nun etwa Wirtschaftlichkeitsberechnungen zugrunde? Ja, so ist das nun mal. Ihr Kind könnte ja auch Russisch lernen wollen, und wir könnten doch deshalb keine neue Klasse dafür einrichten. Aber wir wollen doch nur Französischunterricht, wie es ihn bisher auch gab. Und schließlich ist damit ja schon in der Grundschule begonnen worden. Es sei zumutbar, dass Sie bis zu 50 Kilometer Entfernung in Kauf nehmen, um das nächste Gymnasium zu besuchen. Unglaublich. Fasse ich nochmals zusammen. Französisch in der Grundschule, viel Arbeit, Energie, schließlich Lust und Freude an der neuen Sprache. Deutsch-französische Annäherung, toll, das Programm ein Riesenerfolg. Und nun Sparmaßnahmen im Gymnasium, Französisch fällt weg. Für mich Chancengleichheit gibt es nicht. Pädagogische Erwägungen wie Motivation, Kontinuität und so weiter fallen dem Rotstrich zum Opfer. Gefühle der Kinder zählen nicht. Zumutbarkeiten. Lichtblick, Eliteklasse in Kirchzarten, Modellversuch. Anscheinend gibt es ja doch Gelder, doch nur für wen? Für Eliteschüler.
Ja, danke. Toll. Vielen Dank, Sabine. Du wolltest uns aber noch eine kleine Passage da lesen?
Ja, ich wollte ganz gern noch was vorlesen, was ich gestern in meinem Briefkasten fand und ganz toll zu dem Thema passt. Das ist ein Brief von der Deutsch-Französischen Gesellschaft, wohl an die Eltern gerichtet, und soll dazu motivieren, Französisch als erste Fremdsprache im Gymnasium weiterzumachen. Auszugsweise steht da drin, die Kultusminister der Länder haben wiederholt eine Intensivierung des Französischunterrichts an den bundesdeutschen Schulen empfohlen. Im Landesteil Baden ist die erfolgreiche Aktion Lerne die Sprache des Nachbarn ins Leben gerufen worden, die schon seit 1984 in den Grundschulen läuft. Die Schüler der Klassen 3 und 4 lernen Französisch. Ja, wenn auch Sie selbst Ihr Kind am Französischunterricht der Grundschule teilnehmen ließen, werden Sie sich gewiss die Frage stellen, ob es nicht sinnvoll wäre, den begonnenen Weg fortzusetzen und Französisch als erste Fremdsprache am Gymnasium für Ihr Kind zu wählen. Auszugsweise werden nun Gründe genannt, gewichtige pädagogische und lernpsychologische Argumente zugunsten des Französisch. Tja, und als weiterer Gesichtspunkt, den ich wirklich auch wichtig finde, geht es darum, dass wir schließlich ganz in der Nähe von Frankreich wohnen und es vielfältige Schulpartnerschaften und Austauschprogramme gibt, die den Reiz, des Französisch zu lernen, unterstützen.
Mhm. Aber Widersprüche sind Widersprüche.
Ja, und Modellversuche.
Genau. Vielen Dank, Sabine.
Danke.
Ihr hört das Tagesinfo vom 13. Mai 1993.
Zu dem Beitrag gibt es noch einen Telefonanruf und vielleicht kannst du direkt, du wolltest direkt was zu dem Beitrag auch sagen.
Die Geschichte nur ein Anfang ist und das geplant ist und es ist noch überhaupt nicht in der Diskussion, wird aber wohl diesen Herbst noch entschieden werden, ne? Durch die Kultusminister, durch Kanzleramtsgespräche, durch alle möglichen Gremien, aber ohne Beteiligung der Eltern, ohne Beteiligung der Lehrer, nämlich die Verkürzung der Gymnasialzeit auf 12 Jahre, was konkret bedeutet, dass unabhängig von allen, von irgendwelchen pädagogischen Erwägungen, unabhängig von irgendwelchen pädagogischen Diskussionen oder Kriterien und nur aus finanziellen Erwägungen ein ganzes Jahr gestrichen werden soll. Und verglichen damit ist diese lästige und unangenehme und unverschämte Art und Weise, am Unterricht zu sparen, was das Französisch angeht, ein wirklich winzig kleiner Fisch. Das bedeutet nämlich zusammen mit der Lehrplanrevision, dass bis zu 20% dessen, was bisher an Schulzeit zur Verfügung stand, gestrichen werden soll. Und wie gesagt, ohne dass irgendwelche inhaltlichen Erwägungen da drin eine Rolle spielen. Und die inhaltliche Diskussion ums Schulsystem, die das Ganze radikal in Frage stellen, wären eigentlich wesentlich angesagter als mit einem finanziellen Rotstift einfach oben irgendwas wegzukappen.
Da gibt es also nicht nur das Beispiel in Kirchzarten, sondern dieser Spruch, in der Bildung tun sie nichts, in der Rüstung sind sie fix, der ist ja dann durchaus wörtlich zu nehmen.
Ja, und der gilt für die ganze BRD. Also Kirchzarten, also was den Französischunterricht angeht, gilt es für ganz Südbaden, wahrscheinlich für ganz Baden-Württemberg und stößt überall auf Widerstand bei den Eltern. Ist auch völlig unsinnig, ne, dass man in der Grundschule Französisch unterrichtet, was ja Geld kostet, und dann de facto den Französischunterricht aussetzt. Es ist ja auch finanziell, aus finanziellen Erwägungen, auch pädagogisch absolut unsinnig, aber es ist wirklich im Verhältnis dazu, was noch auf uns zukommt und was jetzt sehr bald entschieden werden wird, nämlich noch dieses Jahr, wirklich eine relativ kleine Angelegenheit.
Okay, das war deine Anmerkung zu dem Beitrag eben mit der Französischunterricht in der Schule in Kirchzarten.
Ja.
Ich danke dir.
Ciao.
Tschüss.
Gestern war der Mitherausgeber der oppositionellen Belgrader Wochenzeitung Fremje, Dragan Velikic, in Freiburg zu Besuch, um aus seinem neuesten Roman zu lesen. Radio Dreieckland führt im Vorfeld ein Interview mit Velikic über die Zeitung Fremje, über ihre Herkunft und ihre Stellung in der Belgrader Opposition und über die Zukunft des ehemaligen Jugoslawiens. Zunächst die Frage: Was ist Fremje?
Od početka Vreme je jedan nezavisni nedeljnik i to mu niko u svetu nije osporio.
Von Anbeginn an war Vreme eine unabhängige Zeitschrift und das wurde von niemandem angezweifelt.
Pozicija Vremena je Vreme ne kreira svoju politiku. Ono u svojim tekstovima donosi sa što više strana razmišljanja o određenom problemu.
Also die Vreme kreiert nicht eine
neku svoju politiku, neku svoju opciju.
Ja, hat nicht eine bestimmte Politik, die es da vertritt oder macht, sondern zieht von allen Seiten möglichst viele Informationen.
Vreme je nedeljnik koji ono je opoziciono prema režimu. Ali Vreme nije ničiji list ni jedne partije. Ono je nezavisni nedeljnik.
Ja, es ist eine unabhängige Wochenzeitschrift, aber es ist niemandes, von keiner Organisation ein das Organ.
Wie reagiert die Regierung Milosevic in Belgrad auf die Zeitung? Gibt es eine Zensur?
Verstehe. To nije slučaj sa nezavisnim medijima u Srbiji.
Nije.
Jednostavno, to, ja neću da dajem poen Miloševiću time, on to ne dozvoljava, nego on to jednostavno ne može da uguši.
Er will damit also Milošević nicht einen Punkt, einen Pluspunkt geben, sondern, also er erlaubt das nicht, sondern er kann nur nichts dagegen unternehmen.
On je procenio da Ostrvo, Beograd, ne može da ugrozi njegov režim.
Er meint also, dass die Insel Belgrad sein Regime nicht bedrohen könnte.
Sonst wird er schon anderes handeln.
Wie schätzt ihr die Lage der Opposition in Belgrad ein? Welche verschiedenen Richtungen gibt es und welche Aussichten auf Erfolg hat die Politik der Opposition?
Opozicija je jedan zaista široki pojam i u opoziciji postoji deo koji ja nikada ne bi nazvao opozicija.
Opposition ist ein breiter Begriff und er meint, es gäbe also in diesem Spektrum auch Teile, die er niemals als Opposition bezeichnen würde.
Dobar deo opozicije, jedan deo opozicije, koji je protiv Miloševića,
ein Teil der Opposition, der gegen Milošević ist,
nije protiv njega zato što se sa njim ne slaže.
Ist nicht gegen ihn, weil er nicht mit ihm übereinstimmt.
Nije protiv njega zato što se ne slaže sa njegovom ratnom politikom.
Nicht, weil er nicht mit seiner Kriegspolitik übereinstimme.
Već je protiv njega zato što nije uspeo u toj politici.
Sondern ist gegen ihn, weil er keinen Erfolg mit dieser Politik gehabt.
Ja to, taj deo opozicije, ja ne smatram opozicijom.
Ja, und diesen Teil der Opposition sieht er nicht als die Opposition.
U mom objektivu je opozicija jedna
građanska opcija, ako se tako može reći. Mm-hmm.
Seiner Meinung nach ist Opposition eine bürgerliche Option.
A takve opozicije je veoma teško da apsolutno odstrani nacionalni interes, kako se to sada gleda.
Für diese bürgerliche Opposition ist es sehr schwer, dass sie nicht auch die nationalen Interessen berücksichtigt, darauf eingeht.
Da, nju optužuju. Nju optužuju da ne misli na naciju.
Also diese Opposition wird beschuldigt, dass sie nicht auf die nationalen Interessen genügend eingehe.
Da, ali ti koji su mislili o naciji, ti su i doveli srpsku naciju u katastrofu.
Aber diejenigen, die an die an das nationale dauernd denken, die tragen auch zu der nationalen Katastrophe bei oder haben dazu beigetragen.
Milikic führte dann noch weiter aus, dass die Opposition durchaus gespalten ist, dass es verschiedene Richtungen dort gibt und dass der Misserfolg der Opposition bei der Veränderung der Regierungsverhältnisse zum großen Teil auch auf diese Spaltung innerhalb der Opposition zurückzuführen ist. Abschließend dann noch die Frage an Dragan Vilikic, wie er den derzeitigen Streit zwischen der Belgrader Regierung unter Milosevic und den bosnischen Serben einschätzt. Ist es ein taktisches Manöver, dass die Belgrader Regierung nun alle Lieferungen an die bosnischen Serben einstellen will und faktisch auf die Forderungen der Europäischen Gemeinschaft und der UNO eingehen will? Oder ist es ein ernsthaftes Anliegen, nun jetzt den Frieden zu beginnen?
Se neke stvari prilično dešavaju, iako sam ja nepoverljiv prema svemu što dolazi od Miloševića, čini mi se da u ovom trenutku on pravi jedan veliki zaokret.
Mm-hmm. Also in diesen Tagen passiert jetzt irgendetwas, als wenn auch Milošević sich jetzt etwas anders verhält, aber ihm scheint das etwas unglaubwürdig zu sein.
Nije ne napušta ratnu opciju.
Aha, also es sei nicht unmöglich, dass er jetzt gegen den Krieg sei.
I vidjet ćemo u kojoj meri će pomoć Srbije Bosni biti samo humanitarni lekovi.
Und das wird man dann sehen, wie weit die Hilfe für Bosnien also ausschließlich eine humanitäre Hilfe sein wird.
Činjenica je jedna da mislim, svakom je jasno da kod Miloševića nije u pitanju ništa drugo nego samo držanje vlasti, to je jasno.
Mm-hmm. Also für Milošević ist ausschließlich der Machtanspruch wichtig und die Sicherung seiner
On je sve vreme postojao upravo u kontekstu rata. On je sve vreme, njima je rat bio potreban da bi održao svoju vlast. Mm-hmm.
Für ihn war der Krieg wichtig, um sich an der Macht zu halten.
Ali je sada zanimljivo da on se pretvara u mirotvorca.
Und es ist sehr interessant, er verwandelt sich in einen Wohltäter.
Friedensstifter. I mislim da je sada velika uloga Šešelja.
Das ist ihm also schon etwas merkwürdig und lächerlich, wie in der westlichen Presse über Milošević und Šešel gehandelt wird oder gesprochen wird.
Šešelj ist der Führer der radikalen Partei in der Bundesrepublik Jugoslawien. Er ist eigentlich einer der führenden Četnik-Führer, einer der führenden Nationalisten, quasi schon Faschisten innerhalb des serbischen Regierungslagers. Also die radikale Partei ist nicht direkt an der Regierung beteiligt, unterstützt aber die offizielle Milosevic-Regierung durch ihre Stimmenmehrheit im Parlament. Und Šešelj ist im Prinzip auch wesentlich daran beteiligt, dass die Grausamkeiten in diesem Bürgerkrieg ständig auf neue Höhen, zumindest von Seiten verschiedener serbischer Gruppen, getrieben werden. Soweit also ein Auszug aus dem Interview mit Dragan Vilikic, Mitherausgeber der oppositionellen Belgrader Zeitung Vremje. Es ging im folgenden Interview auch noch um seine Einschätzung der bürgerlichen Gesellschaft, die es gilt, in Jugoslawien wiederherzustellen. Es gab dort einige Kontroversen über das, was die bürgerliche Gesellschaft ist, wie man sie hier einschätzt und wie man sie anders in Rest Jugoslawien einschätzen kann. Das werden wir jetzt nicht mehr weiter verfolgen, aber wahrscheinlich werden wir es zu einem anderen Zeitpunkt und an einer anderen Stelle nochmal ausführlicher kommentieren können.
Ihr hört das Tagesinfo vom 13. Mai 1993.
Die Serie der Korruptionsskandale in Italien reißt nicht ab. Nun bekommt auch die ehemalige kommunistische Partei und jetzige Partei des demokratischen Sozialismus, PDS, ihr Fett ab. Am Dienstag wurde der ehemalige Schatzmeister der KPI, Renato Pollini, verhaftet. Begründung: Korruptionsverdacht. Trotz ihrer langjährigen Opposition zeigt sich jetzt, dass die KPI trotzdem in vielfältiger Weise in das korrupte politische System Italiens verstrickt war. Seit kurzem hat nun Italien eine neue Regierung, die den Auftrag hat, dieses korrupte System zu verändern. Aber wer sitzt nun in dieser neuen Regierung? Geführt wird sie von dem ehemaligen Zentralbankchef Ciampi, der ein Kabinett von Technokraten um sich gesammelt hat. Alles Bürokraten, die zwar nicht aus der Parteienklique gewählt wurden, aber doch jahrelang das ökonomische und politische System Italiens gestützt haben. Die Reaktion der Bevölkerung auf diesen Austausch von Charaktermasken in Regierungsfunktion ist dementsprechend. Helle Wut und Empörung oder ein völliges Desinteresse an der weiteren politischen Entwicklung. Im Rahmen unserer kontinuierlichen Berichterstattung über die Lage in Italien führten wir im Folgenden ein Interview mit einer Mitarbeiterin der Italien-Redaktion von Radio Dreieckland. Neu an dieser ersten Regierung Ciampi war ja, dass nicht nur Technokraten in Regierungsämtern saßen, sondern dass auch Vertreter der bisherigen Oppositionspartei KPI, der jetzigen PDS, also drei Vertreter in der Regierung waren und sogar als Umweltminister ein Vertreter der Grünen. Diese Regierung hielt allerdings nur wenige Stunden. Warum?
Genau, dann, und das war am 26., 27. April, ne, und dann hat sich schnell was geändert, ne. Schon am 30. Mai ist halt ein großer Skandal, Skandal stattgefunden, und zwar über, also der bekannte Fall Craxi, also Korruptionsmann, sagen wir mal so, ne, da wurde im Parlament gewählt, also für oder gegen die Aufhebung der Immunität. Und die Aufhebung wurde für 4 Anklagen abgelehnt. Und das war ebenso der Skandal, und das war auch der Grund, warum die 4 Minister, also die 3 von der PDS, Partito Democratico della Sinistra, und der Grüne Rutelli, zurückgetreten sind. Es gab im Parlament auch so, wie sagt man das, Prügelei oder so. Also so ziemlich folkloristisch, wie es immer in Italien im Parlament passiert.
Ja, und wie haben jetzt Italiener und Italienerinnen darauf reagiert?
Ja, genau, es gab auch große Demonstrationen, und nicht nur das, also auf die Straße kamen viele Leute, aber die Leute, die nicht auf die Straße gehen wollten, die haben Telegramm geschickt an die Redaktion der Zeitungen. Also ich kenne den Fall von La Repubblica zum Beispiel. Sie haben gefaxt und sie haben angerufen.
Also sie haben jetzt so Telegramme geschickt, um sozusagen gegen diese Aufhebung der Immunität zu protestieren.
Genau. Also nicht gegen die Aufhebung, sondern gegen die Immunität zu protestieren.
Ja, also ja. warum haben Sie gerade wegen Craxi jetzt so einen Aufstand gemacht, obwohl ja, es gab ja schon ziemlich viele Fälle einfach von Korruptionsskandalen? Ja,
weil Craxi ist eigentlich nicht der einzige Korrupte, aber vielleicht so derjenige, der ein Symbol für Korruption darstellt zurzeit, ne? Der war lange Zeit, also zusammen mit Andreotti würde ich sagen, der war lange Zeit Regierungschef, und der hatte diese ganzen dreckige Dinge halt versteckt die ganze Zeit, und deswegen ist er jetzt ein Symbol, und die Leute wollen dagegen protestieren.
Ja, ich kann mir halt auch vorstellen, dass es sozusagen nochmal das i-Tüpfelchen war für Italiener und Italienerinnen, jetzt nochmal bestätigt zu bekommen, dass man wirklich überhaupt kein Vertrauen in das Parlament haben kann.
Ja, genau, so ist es. Und das war auch eben eine Bestätigung, so wie dieses Referendum war, wo 83% der italienischen Bürger Ja gewählt haben für die Einführung eben des neuen Wahlsystems, also für das Mehrheitswahlsystem.
Ja, also nochmal, um zurückzukommen jetzt auf das Kabinett dieses neuen Regierungschefs Ciampi. Das erste Kabinett ist sozusagen gleich gescheitert. Nach 24 Stunden sind wieder 4 der Minister zurückgetreten und er musste ein neues Kabinett gründen.
Ja, wie sieht es aus mit dem neuen Kabinett? Ja, statt der 4 Politiker, also 3 PDS und ein Grüner, wie gesagt, wurden wieder Fachleute, Technokraten gewählt. Also die 4 neuen Minister sind ebenso wieder Technokraten.
Ja, soweit vielleicht mal einfach zur Darstellung der Ereignisse in Italien, um es einfach ein bisschen übersichtlich zu machen. Wie ist es nur eigentlich einzuschätzen, dass ein Mann wie Ciampi Regierungschef wird? Also ein Mann, der davor sozusagen der Präsident der Banca Italia gewesen ist.
Ja, Ciampi war eben kein Politiker und das warum war... Oder warum ist er überhaupt zum Regierungschef ernannt worden? Ich glaube, weil die Politiker haben sich, also die meisten Politiker in Italien haben sich in letzter Zeit für korrupt bewiesen und man brauchte, also der italienische Image brauchte sowohl im Inland als auch im Ausland ein Mann, un uomo dalle mani pulite, also mani pulite ist eben so die ganze Sache, also die ganze Masse von Skandalen. Ne,
wo Sie brauchten also so einen sauberen Mann. So
ja, genau, einen sauberen Mann braucht man. Und deswegen wurde Ciampi ernannt, der überhaupt nichts mit der Politik zu tun gehabt hatte davor. Der hatte natürlich mit der politischen Welt halt zu tun gehabt, aber eigentlich nicht so ganz. Der hatte auch Probleme mit Craxi und Andreotti gehabt und der einzige oder einer der einzigen Freunde, die er hatte, war eben Scalfaro, der ihn zum Regierungschef ernannt hat.
Ja, ich denke mir, es ist auch schon ein wirklich sehr klares Signal von Italien aus, wenn sie so einen Wirtschaftsboss da an die Spitze setzen.
Ja, es ist eben vielleicht das Problem, dass jetzt vielleicht in einer so schwierigen wirtschaftlichen Krise, die halt in Italien zurzeit herrscht, ist es gar nicht so schlecht, dass man einen Wirtschafter hat in Italien. Aber andererseits kann man das so sehen, dass die Wirtschaft jetzt ganz an der Macht ist, ne?
Das heißt also, die Wirtschaft regiert momentan eigentlich in Italien.
Genau.
Ja, wie schätzt du so die Stimmung in der Bevölkerung ein?
Naja, ich glaube zurzeit, also ich war erst vor 3 Wochen da, jetzt mit der, also die Regierung Ciampi war noch nicht gebildet worden, aber damals war so ein starker Protest nur, ne? Also die Leute wollten was ändern und deswegen haben 83% ebenso Ja zur Änderung des Wahlrechts gewählt. Und ja, nur Protest, Reaktionen und einfach so saubere Männer wollen die Leute.
Ich auf der anderen Seite war in Sizilien und da war eigentlich eher so die Stimmung, dass die Leute das Gefühl hatten, ja, was da in Rom passiert, das geht uns eigentlich überhaupt nichts an, egal ob jetzt ein neues Wahlgesetz durchkommt oder nicht. Für uns bleibt unsere Realität immer noch die gleiche, nämlich die, dass wenn ich mir eine Lizenz für meinen Betrieb holen muss, in Palermo, da muss ich erstmal dahin fahren und bezahlen. Und solange halt dieser Klientelismus einfach noch vorhanden ist, wird sich für mich nichts ändern, auch wenn noch ein neues Wahlgesetz durchkommt. Und es ist an für sich egal, wer jetzt da an der Regierung sitzt und wer jetzt gerade den und den Sessel irgendwie innehat.
Ich bin auch völlig einverstanden.
Ja, vielleicht beenden wir hier zu diesem Zeitpunkt jetzt das Studiogespräch. Ich möchte nur ganz am Ende nochmal ein Zitat bringen von Eugenio Scalfari, Herausgeber der Tageszeitung La Repubblica, der nämlich sich nicht zu schade war, am Vortag der Abstimmung des Referendums am 18. April nochmal zu sagen, dieses Jahr, also ein Jahr zu dem Wahlreferendum, wird den Leoparden vertreiben. Der Leopard ist eine in Italien relativ geläufige Metapher in Anlehnung an den gleichnamigen Roman von Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Und zwar sagt derjenige wiederum, wenn wir wollen, dass alles bleibt, wie es ist, dann ist es nötig, dass alles sich verändert.
So, das war das Info. Ein Beitrag ist rausgeflogen, und zwar der mit dem Prozess am 24. Mai in Stuttgart-Stammheim. Den kann man auch in der nächsten Woche noch spielen.